Wir hören auf den Predigttext, den wir im Markus-Evangelium finden, Kapitel 8, die Verse 1 bis 10 und bleiben dazu sitzen. In jenem Tag, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatte, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm und sprachen, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen 7. Da befahl er die Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gehört zur Würde des Menschen, dass er sich nicht damit abfinden kann, sterblich zu sein. Das gehört gewissermaßen zur Grundausstattung des Menschen dazu. Es gibt einen hochinteressanten, schon etwas älteren Aufsatz, ein Essay dazu von Michael Naumann, Jahrgang 1951. Er gilt als einer der Intellektuellen, der sich immer wieder in öffentlichen Debatten beteiligt, Publizist, war früher mal erster Kulturstaatssekretär und lange Jahre Mitherausgeber und Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Vor einigen Jahren schrieb Naumann einen Aufsatz, den er dann auch in der Zeit veröffentlichte, unter dem Titel Der Gott, der uns fehlt. Der Gott, der uns fehlt. Und darin stellt Naumann fest, dass, ich zitiere, in der Säkularisierung, also in der Verbannung Gottes aus dem Alltag, kann man sagen, oder in der zunehmenden Verweltlichung, verbarg sich von Anfang an ein Restbestand an religiösem Zweifel, nämlich Zweifel an der Säkularisierung. Und Naumann fügt hinzu, er steigt immer neu auf, dieser Zweifel, aus der Sorge und der Furcht des Einzelnen angesichts des Skandals seiner eigenen Sterblichkeit. Das soll alles gewesen sein? Was war der Sinn? Was kommt nach dem Tod? Zitat Ende. Es gibt natürlich immer wieder militante Atheisten wie Richard Dawkins, die stolz das Gegenteil behaupten, nach dem Motto, das muss den Menschen gar nicht stören, dass er sterblich ist, damit findet man sich eben ab, es ist selbstverständlich. Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme. Neulich auf der Frankfurter Buchmesse, die ja jetzt im Oktober stattfand, Da gehen Sie als Messebesucher immer von einer Veranstaltung zur nächsten, hier eine öffentliche Podiumsveranstaltung. Und dann bin ich unter anderem auch geraten in eine Veranstaltung, in der Science-Fiction-Autoren über ihre Arbeit diskutierten. Und ich horchte auf, als einer der Autoren sagte, seitdem ich lebe, denke ich über den Tod nach und ich suche danach, ihn zu überwinden. Und diese Möglichkeit finde ich in der Science Fiction. Science Fiction ist die Chance, über die Überwindung des Todes nachzudenken. Muss ich denken, ist ein schwacher Trost. Ne? Einer der bekanntesten Literaten, der wäre sicherlich auch gern zur Buchmesse gegangen, des 20. Jahrhunderts, war sicherlich C.S. Lewis. Und C.S. Lewis fand eine Erklärung dafür, warum der Mensch sich nicht zufrieden geben kann mit seiner Sterblichkeit. Er schrieb: Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn ich eine Sehnsucht habe, die hier nichts stillen kann, weist das darauf hin, dass ich offensichtlich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Zeitgenossen, ist die Suche nach dem ewigen Halt, diese verzweifelte Jagd nach einem Glück, das bleibt. Nach einem Glück, das bleibt, das einem nicht nach einiger Zeit wieder zwischen den Fingern zerrinnt, ist nicht klein zu kriegen. Platon, der griechische Philosoph, hat uns Menschen einmal beschrieben, wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Platon sagt, die Sinne mögen sich an Genüssen überessen, aber die Seele bleibt immer noch unbefriedigt. Es ist, als ob wir uns mit einer Nahrung satt essen wollen, die nichts hergibt. Oder uns mit einem Wein betrinken wollen, der nicht trunken macht. Ein zerbrochenes Gefäß, das nicht mehr gefüllt werden kann. Liebe Gemeinde, wir kommen aus einer Woche, einer Arbeitswoche, wo wir vielen Zeitgenossen in unserem säkularen Umfeld begegnet sind. Am Arbeitsplatz, der eine an der Werkbank, der andere im Hörsaal der Universität, der nächste an der Kasse eines Baumarktes. So viele Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, an ganz unterschiedlichen Stellen, in einem Konzern, in einem Seniorenheim. Und mit einigen dieser Menschen, denen wir begegnet sind, haben sich Gespräche ergeben, die genau an diese Frage heranreichten. Darüber haben wir ja auch beim Gebetsabend am Donnerstag gesprochen. Einige haben davon berichtet. Von Menschen, die interessiert waren, gefragt haben. Und liebe Gemeinde, wir sollten auch bei den anderen, mit denen wir nicht ins Gespräch kamen, die nicht gefragt haben, nicht unterschätzen, dass das genau in ihren Herzen schlummert. Denn so beschreibt die Bibel den Menschen. Schon im Alten Testament in Prediger 3, Vers 11 sagt Gott, dass der Mensch das Werk von Gott getan nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Aber er hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. Und deswegen muss der Mensch danach fragen und sich danach sehnen. Das gehört einfach zu unserer menschlichen Grundausstattung. Man würde philosophisch sagen, es ist ein anthropologisches Grunddatum. Und nun sagen viele, das mag ja stimmen, aber es gibt keine Region in Europa, die so konsequent atheistisch geprägt wurde wie der Osten Deutschlands. Keine andere Region in Europa. Nur dort, wo es davor, also vor der kommunistischen Diktatur, Erweckungsgebiete gab, ist das etwas anders gelaufen, im Erzgebirge, im Vogtland, in weiten Teilen von Sachsen. Aber nun kommt etwas Tröstliches. Selbst dort konnte der Atheismus diese Grundausstattung des menschlichen Herzens nicht völlig ausrotten und zerstören. Selbst dieser tiefe Atheismus konnte diesen Fingerabdruck Gottes nicht wegwischen. Und ich will Ihnen dafür einfach einen ermutigenden Beweis bringen. Und das ist ein Liedermacher und ein Lyriker, der sicherlich zu den aggressivsten und eigenwilligsten seiner Zunft gehört. Der Altkommunist Wolf Biermann, der dann so kommunistisch war, dass er von der DDR-Diktatur auch ausgewiesen wurde 1976. Der die kommunistische Doktrin und das kommunistische Menschenbild mit der Muttermilch aufgesogen hat. Vor einiger Zeit hat der Journalist Peter Hane ein Fernsehinterview mit Biermann geführt. Und Peter Hane berichtet, dass das Interessanteste, was Biermann sagte, eigentlich im Gespräch danach geschehen ist. Und hören Sie, was Hane berichtet. Er schreibt, wir saßen noch lange zusammen. Und vieles, was leider in der Sendung unerzählt blieb, kam nun zur Sprache. Ich darf es jedoch zitieren. Also Biermann hat ihm das erlaubt. Auch dieses Erlebnis mit Theologiestudenten, die kurz vor Ostern 2016 zu Biermann in die Hamburger Wohnung kamen. Über 30, die nun dort Theologiestudenten zu seinen Füßen saßen, um mit ihm zu diskutieren. Und zuvor stellte die Sprecherin der Gruppe erstmal fest, Zitat, dass das zwischen uns klar ist, lieber Herr Biermann. Wir glauben natürlich auch nicht daran, dass Jesus auferstanden ist. Aber an Ostern erzählt man das ebenso. Und Biermann sagt, ich war so ungehalten und so wütend über diese Anbiederei dieser jungen Leute, dass ich sie fast rausgeworfen hätte. Und er sagt, er habe dann ziemlich scharf und deutlich gesagt, und das klingt wie eine verbale Ohrfeige, schreibt Peter Hane, wissen Sie eigentlich, meine Dame, dass Ihr Glaube und Ihre Predigt ohne das leere Grab null und nichtig wäre? Und weiter sagt Wolf Biermann, alles Christliche hängt doch daran, dass Christus auferstanden ist, sonst könnten Sie doch gleich einpacken. Und dann, schreibt Peter Hane, kam der Hammersatz, den ich mir sofort aufgeschrieben habe. Und man muss bedenken, hier spricht kein gläubiger Christ, sicher auch kein Kommunist mehr, aber zumindest doch ein Skeptiker, ein Suchender, der seine streng kommunistische Mutter wegen ihrer Bibelkenntnis rühmt und selbst eine bessere hat als mancher Pfarrer. Und dann kommt dieser Satz, den Hane zitiert von Wolf Biermann. Die Auferstehung ist die tiefste Wahrheit im Evangelium. Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnung. Zitat Ende. Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnung. Das heißt, es gibt keine größere Grundlage, wenn man überhaupt von Hoffnung reden will. Nichts kann der Hoffnung so viel Nahrung geben, wie diese Botschaft von der Auferstehung. Und dieses Beispiel, was Peter Hane hier berichtet, zeigt zweierlei. Selbst ein von Kindesbeinen eingetrichterter Atheismus kann diese Hoffnung auf ewiges Leben, diese Sehnsucht nach ewigem Leben nicht totkriegen. Und viele, die offiziell als Vertreter der Kirche für Antworten eigentlich zuständig wären, haben selbst den Kompass verloren. Und haben, weil sie eben selber das nicht akzeptieren, was die Bibel sagt, auch die Achtung ihrer säkularen Zeitgenossen verloren, wenn sie diese Botschaft aufgeben. Und das schreibt übrigens auch Michael Naumann in seinem Essay. Er beklagt dort das Versagen der großen Kirchen. Er sagt, die kümmern sich vor allem um ethische Standards, um die Fragen, wie die Leute sich verhalten sollen. Aber er zeigt, das sind eigentlich Ausweichmanöver, weil sie auf die Kernfragen keine Antwort mehr wissen. Und daraus folgt dann, so Naumann, dass für viele Zeitgenossen Gott gesichtslos geworden ist. Nicht mehr ein persönliches Gegenüber im Gebet, sondern nur noch ein passiver Zuschauer oder eine abstrakte Kraft. Zitat Ende. So viele Fragen der Zeitgenossen. Und Naumann zeigt dann, dass Ersatzangebote her müssen. Wenn der wirkliche Glaube ausgeschaltet wird, dann muss man an anderen Stellen suchen. Und er fragt dann weiter, was aber machen die Schäflein ohne pastorale Hirten? Jahrelang suchten sie im Supermarkt der religiösen Gefühle nach frischen Glaubensinhalten. Es gab immer wieder neue Angebote. Inzwischen ist die Anziehungskraft der spirituellen New Age-Bewegung der 80er Jahre verflogen. Aber all den Aufbrüchen nach innen, bis hin zur apokalyptisch geprägten deutschen Ökologie, war das Bedürfnis gemein, inmitten der verweltlichten Gesellschaft einen transzendenten Seinsgrund zu finden, und sei es die heilige Natur. Und so kam es dann, wie wir alle wissen, auch zu dieser Ökoreligion, die ja ganz eng mit der grünen Ideologie für viele verbunden ist, die in unserer Gesellschaft so etwas wie eine Ersatzreligion geworden ist, wo man in der Natur die göttliche Geborgenheit sucht und durch Multikulti eine quasi religiöse Weltgemeinschaft begründen will. Und auch das kann die Sehnsucht nicht stillen. Und deswegen schreibt Naumann über seinen Artikel diese Worte: Der Gott, der uns fehlt. Wir hätten ihn so gern, aber er fehlt uns. Der Gott, der uns fehlt. Und der letzte Satz dieses Artikels von Naumann ist bezeichnend. Da sagt er, die Suche hört nicht auf. Die Suche hört nicht auf. Und mitten hinein in diese Suchbewegung, die mal leidenschaftlich, mal vorsichtig tastend geschieht, in diese Suchbewegung, die mal ausgesprochen und mal unausgesprochen erfolgt, mal offen und mal verdeckt, in diese Suchbewegung, die sich bei einen verzweifelt darstellt und bei anderen voller Hoffnung, in diese Suchbewegung, die oftmals befeuert wird, die verstärkt wird durch starke Einschnitte in unserer Biografie, wenn plötzlich ein Kind geboren wird oder wenn plötzlich ein nahestehender Mensch am Rande des Todes steht. Mitten hinein in diese Suchbewegung stellt sich die Bibel, stellt sich unser Markus-Evangelium mit einer Antwort. Und Markus ruft Michael Naumann zu, deine Suche kann zum Ziel kommen. Das, was du so verzweifelt suchst, das ist bereits gefunden. Und die Antwort auf eure Suche ist keine Religionstheorie, sondern eine wirkliche Person. Und das war die Botschaft, mit der Jesus über die Erde ging. Das war die Botschaft, die dann seine Jünger in seinem Auftrag gepredigt haben. Das ist die Botschaft, die sich als roter Faden durch dieses Markus-Evangelium hindurchzieht. Dass die Lösung, die alle Menschen suchen, dass diese Lösung ihre Antwort an einem einzigen konkreten Punkt der Geschichte findet. Das und nicht weniger behaupten wir, wenn wir die christliche Botschaft verkünden. Das ist an einem konkreten Punkt der Geschichte die Antwort für alle Menschen bei ihrer wichtigsten Frage gibt. Der Gott, der uns fehlt, er muss uns nicht länger fehlen. Wir sind nicht auf Science Fiction angewiesen, wenn wir eine Hoffnungsperspektive über den Tod hinaus suchen. Und natürlich ist das verstörend. Und natürlich ist das, liebe Gemeinde, auch anstößig auf den ersten Blick, dass letztlich alle Menschen auf der Suche nach Jesus sind, auch wenn sie es nicht wissen. Das heißt es ja letztlich. Letztlich sind alle Menschen auf der Suche nach Jesus, auch wenn sie es nicht wissen. Sei es nun in Dresden oder in Papua-Neuguinea, wie jener Stamm Ikari glaubt an ein goldenes Zeitalter. Nannte dieses Zeitalter Ai. Der Mensch bekommt seine Unsterblichkeit zurück. Das ist die Hoffnung. Und die Missionare sagten, er ist schon da. Er ist gefunden. Er hat sich gezeigt. Und das ist dieser verstörende Anspruch des christlichen Glaubens, dass ein einzelner Mann, dessen Lebensgeschichte ganz eng mit einem kleinen Volk verbunden ist, nämlich mit dem Volk Israel, dass dieser eine einzelne Mann die göttliche Antwort auf unsere tiefste Frage ist für jeden Menschen. Das ist die These. Dass der Gott, der uns fehlt, uns in der Person Jesus Christus höchst selbst und wirklich entgegentritt. Jesus Christus ist Gott, er ist Gottes Sohn, in ihm tritt er uns entgegen, der Gott, der uns fehlt. Und dass er hier zu greifen ist und dass er hier zu finden ist. Und damit sind wir auf der Spur, die uns zum heutigen Predigttext führt. Markus 8, die Verse 1 bis 10. Sie haben diesen Bericht von Markus vor sich. Auf den ersten Blick bietet dieser Text keine große Überraschung oder Neuigkeit, wenn man das Markus-Evangelium bis dahin gelesen hat, dachte ich. Wir haben ja schon von einer Speisung gelesen, der Speisung der 5000, nun eben hier die Speisung der 4000. Das kennen wir also schon aus Markus 6, Vers 30 bis 44. Und diese Doppelung hat einige oberflächliche Bibelkritiker zu der gewagten Behauptung verleitet, unser Text sei nur eine misslungene, unpräzise zweite Version. Also nach dem Motto, die haben da so diese Geschichten gesammelt und hat sich die eine so ein bisschen verselbstständigt und dann wurde versehentlich noch eine zweite da draus und da haben sich die Zahlen eben so leicht geändert und dann war diese Geschichte nun da und Markus musste sie irgendwie unterbringen und deswegen ist das zweite wahrscheinlich eine Fälschung der ersten, so sinngemäß. Ich habe das natürlich jetzt etwas überzeichnet. Wissen Sie, wer so etwas behauptet, der sollte uns dazu provozieren, ihn kritisch zu überprüfen. Denn offensichtlich hat er beide Texte nicht gelesen oder zumindest unseren zweiten nicht wirklich. Aber wir wollen das jetzt noch einmal gemeinsam tun. Wir haben es schon einmal gehört in der Lesung durch den Liturgen und umso mehr können wir das noch einmal vertiefen. Markus 8. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie fahren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Und sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er entließ sie. Und zugleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Das ist wieder auf der Westseite des Sees Genezareth. Die Unterschiede sind mit Händen zu greifen. Das ist immer wieder in der Geschichte herausgearbeitet worden. Also bei dieser zweiten Speisung ist der Zeitpunkt ein ganz anderer. Es liegt nach der Rückkehr Jesu aus Tyrus und Sidon, deswegen auch eine andere Jahreszeit. Bei der ersten war noch vom grünen Gras die Rede, auf dem sie sich lagerten. Hier setzen sie sich einfach auf die Erde, ist auch ein anderer Begriff. Es ist ein ganz anderer Kontext, wie es auch danach weitergeht, nach dieser zweiten Speisung. Im anderen Fall waren die Leute nur einen Tag gewesen und hatten zugehört, hier waren es 3. Die Zahlen sind völlig anders, 4000 statt 5000 Gesättigte. Und diese Zahl 4000 hat keinerlei symbolische Bedeutung. Also sowas würde man nicht erfinden. Das schreibt man nur rein, wenn es so gewesen ist. 7 Brote statt 5, 7 Körbe statt 12. Das sind schon mal ganz, ganz deutliche Unterschiede. Aber was ist das Besondere dieses zweiten Anlasses? Der Ort des Ereignisses. Die erste Speisung hat höchstwahrscheinlich, darauf deuten die meisten Indizien hin, auch auf der Ostseite des Sees Genezareth, wenn Sie so den Norden Israels die Karte vor Augen haben, aber wesentlich weiter oben stattgefunden, also noch in klassisch jüdischem Gebiet, möglicherweise um Bethsaida herum. Auch auf der Ostseite, aber wesentlich weiter nördlich, also wesentlich weiter oben, wenn wir es so sagen wollen. Diese zweite Speisung findet in der Dekapolis statt. Das ist schon offiziell heidnisches Gebiet, wo beispielsweise die Pharisäer kaum noch Einfluss hatten. Auch an der Ostküste des Sees Genezareth, aber im unteren Teil. Und dann zieht sich die Dekapolis runter bis in den Süden, bis nach Judäa. Und wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Wir haben ja schon letzten Sonntag gesagt, was das heißt, klassisches Territorium der Heiden. Die zweite Speisung ist die Speisung für die Heiden. Das müssen wir wissen. Die Dekapolis, das war ja ein Verwaltungsgebiet, ein Städteverband. wie gesagt, östlich des Sees Genezareth, zieht sich dann weiter runter bis nach Süden, größtenteils östlich des Jordans. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Dekapolis eben als heidnisch bekannt war, griechisch geprägt. Dort lebten natürlich inzwischen auch jüdische Familien, aber hier dominierte die sogenannte hellenistische Kultur. Es gab Polytheismus, also Mehrgottglauben bei vielen, Götzenglaube stand jüdischem Monotheismus gegenüber. Und dann tritt Jesus eben dort in dieser Dekapolis auf, das ist die Situation. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, wie er dorthin gekommen war. Man kann ja vom Markus-Evangelium her gut zeigen, eigentlich hatte der Dienst Jesu zwei große Halbzeiten. Die erste Halbzeit des öffentlichen Dienstes fand in Galiläa statt, größtenteils auf der Westseite des Sees Genezareth. Als Jesus über längere Zeit hin dort an die Öffentlichkeit trat. Und die zweite Halbzeit beginnt ab Markus 10, wenn er dann nach Jerusalem geht. Dort werden dann die entscheidenden Dinge passieren, dass er stirbt für unsere Schuld, dass er aufersteht, dass er vorher noch einmal eine große Auseinandersetzung auch hat. Dort. Aber zwischen diesen beiden Halbzeiten, zwischen Galiläa und Jerusalem, da ist diese relativ kurze Zwischenphase auf heidnischem Gebiet. Das begann im Norden, in Syrophönizien, wo Jesus dieser Frau mit einer besessenen Tochter in so besonderer Weise geholfen hat. Und Jesus bleibt noch auf heidnischem Gebiet. Erst, wie gesagt, im Norden, Gebiet von Syros und Tyros und Sidon. Und dann geht er von dort aus nicht zurück wieder nach Galiläa, sondern eben in die Dekapolis. Und dort befinden wir uns jetzt. Und aus dieser Zeit wird ein Ereignis uns besonders noch in Erinnerung bleiben, was wir letztes Mal gehört haben, wie Jesus dort in der Dekapolis den Gehörlosen geheilt hat. Das können Sie noch mal ganz genau nachstudieren, auch über unsere Homepage beg-hannover.de. Und unser Bericht heute schildert nun den letzten öffentlichen Auftritt Jesu in dieser heidnischen Region. Das ist ganz markant. Offiziell heidnisches Gebiet. Und Sie sehen, am Ende in Vers 10 geht es wieder zurück nach Galiläa. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Das liegt wieder an der Westküste des Sees Genezareth in Galiläa. Also nochmal, damit das ganz klar ist, die Speisung der 4000 ist die Speisung der Heiden. Auch wenn sicher manche jüdische Familien dabei waren. Es ist wichtig, dass wir das jetzt hier im Blick haben. Und das Thema über diesem Text lautet eigentlich volles Programm für die Heiden. Das ist das Thema. Volles Programm für die Heiden. Volles Programm für die Naumanns. Volles Programm für die Biermanns. Volles Programm auch für die Dawkins. Volles Programm für die Heiden. Und hier markiert Jesus nämlich den Anspruch, der bis heute so viele Menschen verstört. Dass er sagt, ich bin der gute Hirte eben nicht nur für die Juden, aus deren Volk ich von meiner Familie her komme, sondern ich komme genauso für alle nicht-jüdischen Völker, wie sie beispielhaft in der Dekapolis vertreten sind. Und darum, liebe Leute, ist dieser Text für uns Heiden. Also wir sind ja größtenteils Heiden. Also wir kommen nicht aus dem Judentum. Wir sind das, was das Neue Testament Griechen nennt. Griechen, Heiden, Nicht-Juden von unserer Herkunft her. Ist dieser Text für uns so wichtig? Er zeigt nämlich, wie Jesus uns begegnet. Wie Jesus den Naumanns und Biermanns begegnet. Wie Jesus die Heiden sieht und wie wir Jesus unseren heidnischen Zeitgenossen nahebringen können, das zeigt dieser Text. Und das Erste, was hier gleich ins Auge fällt, das Erste, was wir bei Jesus finden, auch für die Heiden, ist unübertroffenes Mitleid. Also wenn Sie mitschreiben wollen, wäre das der erste Punkt. Unübertroffenes Mitleid. Das überrascht. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Lassen Sie sich bitte bewegen von diesem Satz. Diese Bibelstelle ist einzigartig. Warum? Es ist das einzige Mal, und in der Parallele bei Matthäus, in Matthäus 15 steht es auch so, es ist das einzige Mal, wo Jesus das in der ersten Person Singular sagt, ich habe Mitleid. Das einzige Mal. Über ihn wird es häufiger gesagt, das ist eine typische Eigenschaft Jesu. Das haben wir auch schon gelesen bei der ersten Speisung, Markus 6, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Mitleid mit ihnen. Da steht oft die Übersetzung Erbarmen, aber da steht das Wort für Mitleid. In Markus 1, Vers 41 steht es auch, Jesus hatte Mitleid. Im Matthäus-Evangelium finden wir das immer wieder. Matthäus 9, Vers 36, als er die Volksmenge sah, da waren es die Juden, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 14, Vers 14, Matthäus 15, Vers 32, Matthäus 20, Vers 34, ist immer das gleiche Grundwort. Er hat Mitleid. Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Aber hier ist das einzige Mal, dass er das selber von sich sagt, ich habe Mitleid. Wir erinnern uns noch daran, wie er dem Gehörlosen, der nicht hören konnte, wenn Jesus gesagt hätte, ich habe Mitleid, hätte er nur eine Lippenbewegung gelesen. Wie er dem das durch Zeichensprache deutlich gemacht, mit diesem Seufzen. Ich habe Mitleid mit dir, mit deiner Krankheit, mit deiner Tragik, mit deiner Hilflosigkeit. Aber hier ist der einzige Fall, wo Jesus das als seine innere Haltung selber ausspricht. Und das griechische Wort, was da steht, ist ein ganz auffälliges Wort. Das kann man kaum aussprechen, Splanchnizomai. Und dieses Wort Splanchnizomai hat seine Wurzel Splanchna. Und das meint Eingeweide, innere Organe. Das kann den Darm bezeichnen oder die Nieren bezeichnen. Also so diese Region irgendwie zwischen Brust und so in der Mitte hier. Also wenn wir etwas hören, was uns zutiefst erschreckt oder zutiefst berührt, dann kann man sagen, das Herz schlägt, das Herz pocht. Oder es wird einem schlecht, es schlägt sich auf den Magen, es geht an die Nieren. Das ist hier, das ist gemeint. Dieses, das ist ein Ergreif, dieses Erbarmen. Splanchnizomai. Ich habe Mitleid mit denen. Und dieses Wort steht auch in Lukas 1, Vers 78. Da erklärt Gott durch den Zacharias, was das Motiv ist, warum er sich um das Problem unserer Sünde kümmert. Und warum macht Gott das? Da steht, wegen eines Herzens der Barmherzigkeit Gottes. Also weil unser Gott ein Herz voller Mitleid hat. Darum kümmert er sich um unser Sündenproblem. Weil er ein Herz voller Mitleid hat. Ich habe Mitleid mit ihnen. Das ist das Kennzeichen des heiligen Gottes selber. Und das bezieht Jesus hier auf sich, weil er ja auch Gott ist. Und das unterscheidet den lebendigen Gott von allen heidnischen Götzenbildern. Das Kennzeichen der heidnischen Götter, wenn sie nicht ganz menschlich sind wie manche der griechischen Götter, die sich dann gegenseitig betrügen, ist das, was man Impassibilität nennt, also Leidenschaftslosigkeit. Ganz ungerührt, die Götter sind stoisch, die kann nichts erreichen, die kann nichts schocken. Die bleiben immer gleich. Allah kann kein Mitleid haben. Allah hat keinen Vorteil, wenn er sich bekehrt, und keinen Nachteil, wenn er sich nicht bekehrt. Allah ist verschlagen und undurchschaubar, aber niemals mitleidsvoll. Aber über den lebendigen Gott der Bibel wird das gesagt, bereits im Alten Testament, in 2. Chronik 36, Vers 14 und 15 zum Beispiel. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Stellen dazu vorlesen, aber Sie können das in der Konkordanz mal überprüfen, wenn Sie den Begriff Erbarmen eingeben. Da steht, dass Gott die Sünden seines Volkes vergeben will, dass er ihnen die aufdecken will. Und dann heißt die Begründung, 2. Chronik 36, Vers 15, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie ihnen immer wieder schickte. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk. Er hatte Mitleid. 2. Chronik 36, Vers 15. Wir finden das immer wieder in dem Psalm 78, Vers 38. In den Klageliedern wird das, sagt das Gott über sich beim Propheten Jeremia in den Klageliedern. Klagelieder 3, Vers 22 und 23. Sie müssen sich das nochmal in Ruhe durchlesen zu Hause. Seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Sein Mitleid ist noch nicht aufgebraucht mit uns Menschen. Siehe, es ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Gott ist ein lebendiger Gott des Mitleids. Paulus kann sagen, er ist der Gott allen Trostes. Er ist der Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 13. Und eine lateinische Übersetzung für Mitleiden ist sehr ausdrucksstark. Compassio. Daher kommt das englische Wort Compassion. Mitleiden. Mitleiden. Compassio. Das ist, was Jesus hier meint. Ich habe Mitleid. Und jetzt gucken wir weiter. Wodurch wird dieses Mitleid hier ausgelöst? Sie verharren nun schon 3 Tage hier und haben nichts zu essen. Was? Weil die nichts zu essen haben, hast du Mitleid mit denen? Das erstaunt. Also die haben da 3 Tage offensichtlich seiner Bibelauslegung zugehört und von ihm nochmal gesagt bekommen, wer Gott ist, was ihr Leben bedeutet. 3 Tage, es war die letzte Möglichkeit, Jesus in dieser Gegend zu hören. Und sicherlich kamen sie mit den unterschiedlichsten Motiven. Einige kamen wahrscheinlich, weil es die letzte Chance war, nochmal eine Heilung zu erleben. Vielleicht war da noch ein alter Großvater oder ein unheilbares Kind. Und dann kamen sie zu Jesus. Und wir lesen das ja in Matthäus 15, Vers 30, als Jesus dorthin kommt in die Dekapolis. Matthäus 15, Vers 30, es kamen große Volksmengen zu ihm. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass auch der Stumme redete. Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Und sicherlich kamen viele auch deshalb dorthin und haben gesagt, diese 3 Tage, die nutzen wir nochmal richtig aus. Aber viele wollten auch seine Predigt hören. Sie wollten diese Sehnsucht gestillt bekommen, was der Sinn nun des Lebens ist und ob es eine Hoffnung gibt gegen die Verlorenheit und gegen den Tod. Und Jesus begründet sein Mitleid zunächst mit Hunger. Er sagt, sie haben nichts zu essen, die Reserven sind alle aufgebraucht. Und wenn wir sie jetzt wegschicken, dann werden sie, so heißt es hier, auf dem Weg verschmachten. Das heißt, sie werden erschöpft sein, sie werden Hunger leiden, sie werden nicht daran sterben. Das ist nicht das Problem, aber sie werden leiden. Sie werden Probleme kriegen. Und dann ist hier von der Einöde die Rede. Seine Jünger sagen, wo kriegen wir hier in der Einöde Brot her? Das meint ein unbebautes Land, ein dürres Gebiet, eben im Unterschied zu dem grünen Gras, von dem wir in Markus 6 gelesen haben. Ja, es ist eine Dürre und wir müssen wissen, die Dekapolis war auch dünner besiedelt als Galiläa. Da konnte man nicht einfach mal ein paar Meter weiterlaufen und im nächsten Dorf eine Sammlung Brot kaufen. Das kam auch noch dazu. Und die Frage stellt sich nun, warum hält Jesus dieses rein körperliche Defizit überhaupt für erwähnenswert, dass ihn das so bewegen kann? Fragt man doch, wenn man das liest. Und ich denke, die Antwort liegt dort. Der Jesus, der die Welt retten muss, nimmt voller Mitleid diese körperliche Gebrechlichkeit der Menschen dort wahr, ihre leibliche Not, weil er dahinter, hinter diesem Symptom, hinter diesem äußeren Zeichen, die ganze Zerbrechlichkeit und Hinfälligkeit und Hilflosigkeit des Menschen überhaupt sieht. Er sieht ja immer den ganzen Menschen. Und ihm greift das ans Herz, weil er dahinter die Zerbrechlichkeit ihrer Herzen und Seelen sieht. Und ich musste so denken, Jesus sieht den Menschen in seiner Gesamtexistenz. Wenn Sie hier rausgehen aus unserem Gemeindegebäude, dann kommen Sie runter in die Büttnerstraße, die an die Fahrenwalder Straße grenzt. Und Sie werden immer sehen, am Sonntag weniger, aber während der Woche, dass hier viele Menschen vorbeigehen, denen man ansieht, dass sie körperlich am Verschmachten sind. Jeder, der sich hier öfter aufhält, kann das bestätigen. Man nannte viele dieser Leute, die hier sind, früher in Hannover, die Boys von der Büttner Road. Das ist die Büttnerstraße. Man sieht, dass sie körperlich verschmachten. Man sieht vielen ihrer Gesichter an, dass sie wirklich am Ende sind. Und manchmal auch nicht mehr ganz wissen, wo sie sich gerade aufhalten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was löst das bei uns aus, wenn wir diese Menschen sehen? Schauen Sie, das ist doch auch ein Symptom für die seelische Not, dass wenn jemand in eine solche äußere Situation kommt, steckt dahinter ja viel mehr, denn da steckt ja eine Lebensgeschichte. Wenn jemand kein Zuhause hat, sodass er hier in einem Heim untergebracht ist, was steckt alles dahinter? An Verlassenheit, an Scheitern, an Traurigkeit. Und was löst es bei uns aus? Das Problem ist, dass die Dauerkonfrontation mit menschlichem Leid zur Abstumpfung führen kann. Das wissen wir, wenn wir die Katastrophenberichte nur noch so abhaken und zur Kenntnis nehmen. Das ist unser Problem. Aber bei Jesus sehen wir unübertroffenes Mitleid. Er sieht den ganzen Menschen. Er schaut hinter die Fassade. Und er lässt es zu, dass ihm das ans Herz greift. Er, der wahrhaftige Sohn Gottes. Unübertroffenes Mitleid. So wie das Menschen, die dann von Jesus gewissermaßen angesteckt werden, auch erkennen. Ich denke an die Missionarin, die aus einem buddhistischen Volk kam. Und wenn ich das richtig weiß, fand sie 1996 zum lebendigen Glauben an Jesus. Und dann schrieb sie, an dem Abend, als ich mich bekehrte, da merkte ich plötzlich, wie verloren mein Volk ist. Und plötzlich wird ihr das deutlich. All diese, meine Volksgenossen gewissermaßen, die ihre Hoffnung auf das setzen, was nicht wirklich Hoffnung geben kann. Der Buddhismus kann keine meiner Nöte lösen. Der Buddhismus kann mir kein ewiges Leben schenken. Und es griff nach ihrem Herzen. Unübertroffenes Mitleid mit den Heiden. Das zeigt uns Jesus hier in dieser Situation. Und was bewegt das in deinem Herzen und in meinem Herzen? Zum einen mal die Dankbarkeit, dass Jesus mich auch so angesehen hat. Ich bin auch ein Heide. Und ich darf jetzt Gottes Kind sein, weil Jesus mich angesehen hat. Und was macht das mit unserem Blick, mit dem wir auf unsere heidnischen Zeitgenossen sehen? Das ist das Erste, unübertroffenes Mitleid. Und dann das Zweite. Selbst dieses unübertroffene Mitleid würde uns nichts nutzen, wenn nicht das Zweite dazu käme, nämlich unerschöpfliche Ressourcen. Volles Programm für die Heiden heißt einmal unübertroffenes Mitleid, aber es heißt zweitens unerschöpfliche Ressourcen, also Vorräte. Jesus hat für die Heiden nicht nur unübertroffenes Mitleid, sondern er hat auch für die Heiden unerschöpfliche Ressourcen. Und das erleben die Jünger hier innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal, wie mühelos Jesus diese Massenspeisung einfach durchführt, weil er der Schöpfer ist. Das zeigt ja noch einmal seine ganze Macht. Das war auch eines der Ziele, warum er das gemacht hat, dass die Leute sehen, hier ist wirklich Gott, hier ist wirklich der Schöpfer. Er verfügt souverän über die Materie, die er geschaffen hat. Es ist ihm keine Schwierigkeit, ob er nun 5.000 oder 4.000 speist. Und Matthäus schreibt über diese Sache, und das waren ja noch gar nicht die Frauen und die Kinder noch gar nicht mitgezählt. Also wenn die meisten noch eine Frau dabei hatten und vielleicht zwei Kinder, dann können sie sagen, 4.000 plus 4.000 plus dann vielleicht nochmal 8.000. Es können locker 16.000 gewesen sein hier, die gespeist worden sind. Und Jesus macht das in kürzester Zeit, unerschöpfliche Ressourcen, weil er der Schöpfer ist, so wie er das ja auch mit den Heilungen bewiesen hat, von denen ich Ihnen eben vorgelesen habe. Und hier sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage. Wie kann eine einzige reale Person der Retter für die ganze Menschheit sein? Partikularität und Universalität, wie passt das zusammen, würden wir sagen? Und hier ist die Antwort. Er ist der Schöpfer, er ist Gott. Er ist der Einzige, Jesus ist der Einzige, in dem Gott selbst den Boden seiner Schöpfung betreten hat. Und er ist der Einzige, der diese Machtmittel hat, bis heute. Und darum, und das hat Wolf Biermann geahnt, darum hängt die gesamte christliche Botschaft daran, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch ist. Und sei es der Beste und Vorbildlichste und Einfallsreichste oder was auch immer, sondern dass er Gott ist, dass er der Schöpfer ist, dass ihm alle Machtmittel zur Verfügung stehen. Wissen Sie, viele Zeitgenossen halten sich für christlich, weil sie eine hohe Meinung von Jesus haben. Weil sie sagen, Jesus ist so ein Querdenker und man kann viel von ihm lernen. Ich lese Ihnen mal so ein typisches Statement vor. Ich glaube, aus dem Jahr 2015, da schreibt eine bekannte Persönlichkeit, ich bin in einer Familie groß geworden, in der das Christliche die Lebenseinstellung prägte. Und dann sagt sie, was sie von Jesus nun mitnimmt. Es lohnt sich, sich für spezielle Ziele einzusetzen. Die biblischen Erzählungen sind hier hervorragende Beispielgeschichten. Jesus fällt vor allem dadurch auf, dass er so ganz anders ist als die anderen, dass er querdenkt und dass er dadurch den Menschen neue Lösungen für die Menschheitsfragen gibt. Und weiter, Jesus hat das Bestehende immer kritisch unter die Lupe genommen. Er hat sich mit den Zuständen nie zufrieden gegeben, weder mit weltlichen noch religiösen. Klare, eindeutige und einfache Worte hat er zu den Menschen geredet. Worte, die sich auf das Wesentliche beschränkt haben und das Wesentliche im Blick hatten. Und dieses Denken und Handeln von Jesus lohnt es im eigenen Leben vor Augen zu haben. Und so ist der Glaube die Kraft, die mich konfliktfähig hält. Zitat Ende. So stellen sich viele Menschen Jesus vor und denken, das sei christlich. Das war übrigens ein Artikel unserer Kanzlerin, den sie vor einigen Jahren geschrieben hat. So stellen sich Leute Christus und Christsein vor. Dass Jesus so ein Vorbild ist und dass er gute Anregungen gibt, über die man die nachzudenken sich lohnt. Und Markus zeigt uns, er ist ganz anders. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Er hat alle Macht. Und natürlich hatten auch die Jünger zunächst ihre Mühe, das richtig zu verstehen, es einzuordnen. Einfach, weil es den Rahmen sprengt, all dessen, was wir sonst kennen. Natürlich, wir kennen keine andere Person, die so ist wie Jesus. Und diese Menschenmenge mit Brot zu versorgen, ist ja auch nach menschlichem Ermessen völlig unmöglich. Und das meinen die Jünger hier in Vers 4. Und jetzt kommen wir voran in unserem Text. Und seine Jünger, Vers 4, antworten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Das ist eine naheliegende Frage. Einige Ausleger haben den Jüngern hier krassen Unglauben vorgeworfen oder Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. So nach dem Motto, wir haben doch vor ein paar Wochen erst miterlebt. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem des Kurzzeitgedächtnisses, sondern die Frage ist wahrscheinlich gar nicht im zweifelnden Sinne gemeint. Jesus kritisiert die ja hier auch nicht. Manchmal hat er die Jünger kritisiert und sagt, was glaubt ihr immer noch nicht? Aber hier ist das nicht so. Sondern ich denke, es ist so zu verstehen, dass die Jünger sagen, Jesus, du weißt, hier in dieser einsamen Gegend kann kein Mensch diese Mengen mit Brot versorgen. Also bliebe nur wieder die Wunderlösung, wie schon neulich. Nur würdest du das für die Heiden tun wollen? Stellst du deine Ressourcen hier auf heidnischem Gebiet so in dieser Weise zur Verfügung? Sonst müsste man es anders besorgen, anders geht nicht. Was soll nun werden? Und Jesus geht wieder ähnlich vor wie beim letzten Mal. Er bezieht die Jünger mit ein, er macht sie mitverantwortlich, Vers 5, und er fragt sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen 7, okay. Und dann läuft es wie beim letzten Mal, da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Und Volk heißt hier zwischen 8.000 und 16.000 Leute. Und dann kommen da noch einige Fische zum Vorschein und Jesus vermehrt das offensichtlich auch. Es ist auch eine interessante Überlegung. Jesus erschafft Fische, die sofort gegessen werden können. Also nicht Fische, die irgendwo im Wasser rumzappeln, sondern Fische, die verspeisbar sind. Und die Heiden merken, dass es bei Jesus großzügig zugeht. Die Heiden merken, dass Jesus auch sie an seinen unerschöpflichen Ressourcen teilnehmen lässt. Denn hier in Vers 8 steht, sie aber aßen und wurden satt. Sie wurden satt. Und wie gesagt, 4000 hat keine symbolische Bedeutung. Es war eben so. Und Matthäus 15, 38 fügt hinzu, gerechnet ohne Frauen und Kinder. Und dann eine weitere hochinteressante Beobachtung. In dieser Bilanz von Vers 8, da liest man drüber weg, wenn man den griechischen Text nicht zur Hand hat. Sie aber aßen und wurden satt und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. 7 Körbe. Da steht das griechische Wort Spurida. Und Spurida meint Henkelkorb, so einen großen Henkelkorb. Einen großen Henkelkorb, wie Sie ihn hoffentlich immer mitbringen zum großen Kirchencafé. So, ein geflochtener Henkelkorb, deutlich größer als diese kleineren Behälter, die oft bei den Juden verwendet wurden. Und was für ein Wort für Körbe, wo da 12 übrig blieben, stand in Kapitel 6 bei der Speisung der 5000. Da ist ja auch in Vers 43 die Rede, es blieben 12 Körbe übrig, da steht ein anderes Wort. Da steht das Wort Koffinos. Und so ein Koffinos war eher so ein kleiner Lunchbehälter. Also wie so ein Brotbehälter, den die Mutter dem Kind mitgibt, vielleicht ein bisschen größer. Typisch für Reiseproviant, wie die Juden ihn gewöhnlich benutzten. Und deswegen können wir sagen, 12 jüdische Lunchbehälter können deutlich weniger fassen als 7 heidnische Henkelkörbe. Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also in so einen Henkelkorb konnte man auch einen Menschen reinsetzen. Apostelgeschichte 9, Vers 25, als sie dem Paulus, als er aus Damaskus flüchten musste, als sie ihn über die Stadtmauer rausgeschmuggelt haben, um sein Leben zu retten, heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 25, sie ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Und das war so ein heidnischer Henkelkorb. Spurida. Also, da blieb eine Menge übrig. 7 dieser großen Henkelkörbe. Woran könnte man deutlicher zeigen, dass Jesus seine unerschöpflichen Ressourcen auch den Heiden zur Verfügung stellt? Und sofort kommt die Gegenfrage, was haben die davon gehabt? War das nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein? Und schauen Sie, wie es dann ausgeht, dieser Text. Da steht in Vers 9, und schließlich entließ er sie nach diesen 3 Tagen. Und er entließ sie am Ende von Vers 9. Die Speisung ist eine einmalige Sache. Ja, aber viel wichtiger ist die Botschaft, die Jesus ihnen damit mitgegeben hat und die Jesus ihnen damit gesagt hat. Und die Botschaft, die konnte sich jemand für sein ganzes Leben fest ins Herz brennen. Und Jesus hatte die ja auch 3 Tage lang unterrichtet. Er hatte ja 3 Tage lang gepredigt und Vorträge gehalten und ihnen die Wahrheit erklärt. Das konnten sie mitnehmen. Und Jesus hat deutlich gemacht, es geht im Kern nicht um eure Mägen, sondern es geht im Kern um eure Herzen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er bei der Gelegenheit auch vorgelesen hätte aus dem Propheten Jesaja 55. Denn dort wird genau dieser Zusammenhang benannt. Jesaja 55, da sagt Gott, wohl an ihr Durstigen. Jesaja 55, Vers 1. Alle kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt und kauft ohne Geld, umsonst. Wein und Milch, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll satt werden. Soll sich laben an fetter Speise. Und dann zeigt Jesaja, was das heißt. Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Und der Übeltäter seine Gedanken, seine falschen Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. So wird er Mitleid mit ihm haben. So wird er ihn retten. Denn bei ihm, bei diesem Gott des Erbarmens, ist viel Vergebung. Das ist die tiefere Bedeutung. Ich kann euch das Brot geben, das euch satt macht. Weil ich euch eure Trennung von Gott vergeben kann, weil ich euch all das vergeben kann, was euch an diese vergängliche Welt bindet und euch von dem abschneidet, dem ihr alles zu verdanken habt. Ich will mich über euch erbarmen, ich will euch vergeben, ich will euch zu mir ziehen. Das heißt, der Gott, der uns fehlt, steht schon längst vor unserer Tür. Der Gott, der uns fehlt. Und auf den Essay von Michael Naumann antwortet Markus mit der Speisung der 4000. Volles Programm für Heiden. Das ist die Antwort auf Michael Naumann. Volles Programm für Heiden. Auch ihnen gilt Jesu unübertroffenes Mitleid und auch ihnen gelten Jesu unerschöpfliche Ressourcen. Letzter Gedanke. Aber das alles hat seinen Preis. Und dieser Preis ist so hoch, dass ihn kein Mensch bezahlen kann. Und deshalb lässt Jesus sich jetzt auch nicht ablenken. Jesus, und das ist ganz auffällig, auch wie das hier formuliert ist, Jesus schließt das Kapitel in der Dekapolis endgültig und vollständig ab, weil jetzt der nächste Schritt kommt. Und wir spüren das richtig, wenn wir die letzten beiden Verse lesen. Schauen Sie noch einmal hin. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Jetzt geht's rüber auf die andere Seite zurück nach Galiläa. Die Zeit in der Dekapolis ist abgeschlossen. Und es ist so, dass Jesus sie entlässt. Das wurde übrigens bei der Speisung der 5000 auch nicht so dezidiert gesagt. Es ist so, als ob Jesus ihnen sagen will, so, jetzt nehmt das mit. Jetzt haben wir diese Zeit genutzt. 3 Tage lang. Ihr habt alles erfahren, was ihr braucht. Ihr habt gesehen, dass ich nicht nur Worte mache, sondern dass ich die Macht habe, all das auch wirklich zu tun, was ich verspreche. Und jetzt nehmt das mit und begreift, dass das Brot, das ihr gegessen habt, nur ein Zeichen ist für das Brot des ewigen Lebens, das ihr von mir braucht. Meine Vergebung für eure Schuld und meine Rettung. Nehmt das mit. Aber ich muss jetzt tun, was zu tun ist, damit ihr wirklich in den Genuss dieser Ressourcen kommt. Und zugleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und das ist das Letzte, was wir hier festhalten. Das ist das Dritte, was Jesus betont. Ein unverrückbares Ziel. Unübertroffenes Mitleid, unerschöpfliche Ressourcen, ein unverrückbares Ziel. Jetzt geht's nochmal zurück nach Galiläa. Und man fragt sich Dalmanuta, wo das ist. Die Stadt gibt's heute nicht mehr. Bei Matthäus finden wir im Paralleltext die Ortsangabe Magdala oder Magadan. Das war die Heimat der Maria Magdalena. Das liegt beides auf der Westseite des Sees. Und zwischen Magdala und Kapernaum hat man vor einiger Zeit bei Ausgrabungen einen kleinen Hafen entdeckt. Das könnte sehr gut Dalmanuta gewesen sein. So eine kleine Anlegestelle zum Fischfang, wie es sie häufig in dieser Gegend gibt. Markus sagt, sie fahren in die Gegend von Dalmanuta. Matthäus sagt, sie fahren in die Gegend von Magdala. Das ist ein und dieselbe Region. Das wäre so, als würden wir hier sagen, ja, wir fahren in den Norden von Hannover, in die Gegend von Farnheide oder in die Gegend von Farnwald. Das ist beides richtig. Es ist die Region, es ist diese Gegend. So ist das hier zu verstehen. Und es ist eines der letzten Male, dass der Herr nach Galiläa reist. Und hier wird er noch eine letzte intensive Schulungszeit mit den Jüngern verbringen. Sie vorbereiten auch auf ihren Dienst unter den Heiden, wo sie dann das Evangelium verkünden werden. Und dann, wenn das gelaufen ist, kommt Jesus dann in Markus 10, Vers 1 dazu, dass er sagt, so, und jetzt geht's nach Jerusalem. Und er brach auf von dort und kam in das Gebiet von Judäa. Und die Zeit vorher ist damit abgeschlossen. Aber schon in unserem Kapitel hier in Markus 8, Vers 31 sagt Jesus bereits definitiv und unwiderruflich, wohin sein Weg ihn führen wird. ein unverrückbares Ziel, was das eigentliche Ziel ist. Und dieser Vers ist sehr bekannt, Markus 8, Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen, also Jesu, müsse viel leiden, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das ist das unverrückbare Ziel. Damit wird er jetzt nach Jerusalem gehen. Und er wird dort sterben am Kreuz, obwohl er das hätte vermeiden können, wenn er es gewollt hätte, weil er bereit ist, das zu tun, was sein Vater durch die Propheten versprochen hatte. Er, der Messias, wird die Strafe auf sich nehmen, die wir verdient hätten für unsere Gottlosigkeit. Und dadurch wird er das Brot des Lebens für den, der ihm das abnimmt, der zu Jesus kommt und zugibt, Jesus, ich stimme deinem Urteil über mein Leben zu. Ich bin dir unendlich viel schuldig geblieben. Ich gebe zu, dass ich das bin, was die Bibel einen Sünder nennt. Ein Mensch, der sich selbst mehr liebt als Gott. Ein Mensch, der nicht einsehen will, dass er seinem Schöpfer unendlich viel schuldig geblieben ist. Aber ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Strafe, die ich deswegen verdient hätte und die mich auf ewig in die Hölle schmeißen würde, dass du die für mich getragen hast, als du am Kreuz starbst, du der Unschuldige. Und dass du dann auferstanden bist und diese grauenvolle Macht des Todes und der Schuld endgültig besiegt hast. Du bist der Herr, du bist der Schöpfer, du bist der Retter, du bist der König, du bist der Erlöser, du bist Gott. Und ich bitte dich, rette auch mich. Und ich gebe das zu, dass du, der damals über diese Erde ging und der aus diesem kleinen Völkchen Israel kam, dass du der einzige Retter bist für jeden einzelnen Menschen, der jemals über diese Welt gehen wird. Rette bitte auch mich. Und wer so zu Jesus kommt, der darf ganz gewiss sein, dass Jesus ihn annimmt. Das ist das unverrückbare Ziel seines Weges. Und wir müssen sagen, erst hier vollendet sich sein unübertroffenes Mitleid. Verstehen Sie, das Mitleid von Jesus war ja nicht einfach eine Gefühlsaufwallung. Das Mitleid von Jesus war ja nicht eine rührselige Anteilnahme ohne Folgen. Sondern das Mitleid von Jesus hat ihn dazu getrieben, den Weg bis zum Ende weiterzugeben und am Kreuz für uns zu sterben. Das war sein konsequentes Mitleid. Bis zum Ziel. Und im Weihnachtsoratorium, das wir in einigen Wochen auch wieder hören werden, ist genau das nochmal eingefangen. Wie Bach dann schildert, ich denke, es ist im 3. Teil des Weihnachtsoratoriums, dass die Hirten diese Botschaft erfahren. Und den Hirten wird gesagt, und nun lauf zum Stall, und da ist er. Und dann lässt sie Bach in dieser wunderbaren Arie singen, Herr, dein Mitleid und Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Herr, dein Mitleid und Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Das ist es. Er ist gekommen, weil er Mitleid mit uns hatte. Volles Programm für die Heiden und volles Programm auch für dich. Naumann schrieb als letzten Satz, die Suche hört nie auf. Markus 8 sagt, du kannst satt werden. Du kannst finden. Er ist schon längst da. Und jeder, der zu ihm flüchtet, wird gerettet. Auch wenn er menschlich gesehen noch so sehr am Ende ist, wie dieser junge Mann, mit dem ich schließe. 17 Jahre alt, aufgewachsen im früheren Madras. In Indien, 1946 geboren, Kind einer gut situierten Familie. Sein Vater arbeitete in hohen Regierungsstellen. Und der Sohn bekommt in seiner Familie, die nominell christlich ist, nie etwas von Jesus wirklich zu hören. Er sagt, wir haben nie wirklich das Evangelium von Jesus gehört. Wir waren Christen, in Anführungsstrichen, weil wir keine Hindus und keine Moslems waren. Und deswegen nannten wir uns Christen. Der Sohn folgt nicht den Karriereplänen, die der Vater für ihn hat. Er spielt lieber Cricket und Tennis. Und der Vater lässt ihn das auch sehr deutlich spüren. Und eines Tages sagt er ihm das dann ganz deutlich ins Gesicht. Du wirst überhaupt nichts aus deinem Leben machen. Du bist für mich eine einzige Beschämung. Und das trifft den Sohn so hart. Er sagt, das hat meinem Vater später bestimmt sehr leid getan. Aber er hat es gesagt in dieser Situation. Und er war ein gemachter Mann. Er arbeitete unter Ministerpräsident Nehru. Und dann diente er unter einem persönlichen Freund Gandhis. Und er hat mir das so gesagt. Und es hat mich umgehauen. 17 Jahre alt ist der junge Mann und er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als eine große Dosis Gift zu schlucken. Glücklicherweise findet ihn ein Diener der Familie. Er wird ins Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte bezeichnen seinen Zustand als sehr, sehr kritisch. Und er berichtet das dann im Nachhinein. Ich hatte keine Hoffnung, ich hatte keinen Lebenssinn. Ich hatte keine Verheißung für die Zukunft, mein ganzes Leben schon vorher. Und nun lag ich in einem Krankenhausbett, als ein Mann hereinkam und mich sprechen wollte. Ich kannte ihn nicht. Meine Mutter sagt ihm, dass er mich nicht sprechen konnte. Ich war in der Intensivstation, ich lag im Sterben. Er gab uns ein kleines neues Testament und er bat meine Mutter, mir daraus vorzulesen. Ihr Englisch war nicht sehr gut, aber in der King James Übersetzung der Bibel schlug er das 14. Kapitel des Johannesevangeliums auf und las es ihr vor und bat sie, es mir vorzulesen. Und dort, als ich im Sterben lag, hörte ich die Worte Jesu aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich sprach ein einfaches Gebet und sagte, Jesus, ich weiß wirklich wenig über dich. Aber wenn du der Weg, wenn du die Wahrheit und wenn du das Leben bist, dann bitte komm in mein Leben, komm zu mir und verändere mich. Und Jesus hat diese Bitte erhört. Er schreibt, 5 Tage später konnte ich das Wellington Hospital in Delhi verlassen als ein völlig anderer Mensch. Ich hatte noch längst nicht alles verstanden, aber ich habe das zu Jesus gesagt, wenn du mich aus diesem Krankenhaus wieder rausbringst, ich verspreche dir, ich werde jeden Stein umdrehen, um die Wahrheit gewiss zu finden. Und Jesus hat dieses Gebet erhört und aus diesem jungen Mann, der sich mit 17 das Leben nehmen wollte, wurde dann Ravi Zacharias, einer der bekanntesten christlichen Apologeten, der in den letzten Jahren durch die ganze Welt gereist ist, um den Menschen deutlich zu machen, dass das, was die Bibel über Jesus sagt, zuverlässig ist. Und dass man ihm nicht seinen Verstand an der Garderobe abgeben muss, um diesem einen einzigen Retter zu glauben, sondern dass er derjenige ist, der uns wirklich überzeugt mit seiner Wahrheit und der jeden von uns ruft, sich zu ihm zu flüchten. Und dann ist die Suche ans Ziel gekommen. Jesus ist die Antwort. Lieber Jesus Christus, danke, dass du lebst und dass du für uns genauso lebst, wie du damals auf diesem Feld gestanden hast und die 4.000 oder 16.000 gespeist hast. Und Herr, wir brauchen dich kein bisschen weniger als sie. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen es, dass unser zerbrechliches, fragwürdiges Leben bei dir in Sicherheit kommt. Und wir danken dir, dass so wie du zu diesen Heiden gegangen bist und wie du ihnen öffentlich gezeigt hast, dass du für sie da bist, dass du auch für uns da bist. Und auch für die anderen Heiden, die hier um uns herum leben. Und wir bitten dich, gib uns auch so ein sensibles Herz, ergib, dass wir an dem Verschmachten der Menschen um uns herum nicht einfach kalt vorübergehen können. Und hilf, dass wir ihnen das weitergeben, wer du bist und dass du der Retter bist. Und danke, dass viele von uns dich finden durften. Und diejenigen, die diesen Schritt zu dir noch nicht gegangen sind, die noch glaubten, die Suche müsse immer weitergehen, lass sie doch erfahren, dass die Suche zum Ziel kommen kann. Dass aus Sehnsucht Erfüllung wird. Dass aus Fragen Antworten werden, aus Schuld Vergebung, weil du uns so lieb hast. Und weil du der allmächtige Herr und Retter bist. Für jeden, der nach dir ruft. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.